Heute geht es um Geburtstage auf der SF, wie man früher ins Team gekommen ist und Berufungsgeschichten. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres SF-Nostalgie-Podcasts, bei dem wir auf ein Jahrzehnt Silvesterfreizeiten... Ich fange nochmal von vorne an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SF-Podcasts, wo wir auf ein Jahrzehnt ein wenig nostalgisch zurückblicken, wie Silvester in Hausfriede gelaufen ist. Und dies ist unsere fünfte Folge. Es geht diesmal um die SF 2015 und weil das so aussieht wie die Uhrzeit 2015, hatte sie auch den treffenden Namen Primetime. Und auch für diese Freizeit oder für diese Folge habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und das ist der gute Sebastian. Hi.
Hi David.
Genau, Sebastian, willst du einmal sagen, wer du bist?
Ja.
Was dich ausmacht?
ja, ich bin der Sebastian Schulz aus Bochum, für alle, die sich fragen. Ich bin geboren und groß geworden im Münsterland und vor circa 8, 9, 10 Jahren ins Ruhrgebiet gezogen und fühle mich mittlerweile sehr ruhrgebietsmäßig. Ich neulich mal vor einer Predigt vorgestellt habe, gesagt, hallo, ich bin Sebastian, ich bin aus dem Ruhrgebiet und ich predige auch so. Weil ich schon öfters mal auch Scheiße sage beim Predigen oder sowas, wenn es halt mir rausrutscht. Aber das waren Jugend-Dingsbums. Genau, da werden wir dann auch bei meinem Beruflichen. Ich bin einer der Pastoren der Gemeinde unterwegs hier in Bochum. Nicht Hauptpastor, sondern eher Co-Pastor. Mach das seit jetzt 2,5 Jahren, glaube ich. Oder drei, nee, zwei Jahren. Genau, hab ja auch studiert und keine Ahnung. Mir geht's gut.
Das ist gut zu wissen, gerade in diesen Zeiten. Ja, genau. Das erste Mal, als du zur SF gekommen bist, warst du aber noch kein Bochumer. Wann war das? Weißt du das noch?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Ich habe schon gerade schnell versucht, im Kopf zu rechnen. Ich bin in dem Jahr 17 geworden. Das heißt, das muss, ich glaube, es war 2007, also noch das Jahrzehnt vor unserem hier, über das wir reden. Mhm. Ich glaube, 2007 auf 8 müsste das gewesen sein.
Doch, ich glaube, darüber haben wir uns mal unterhalten, weil meine war 6 auf 7 und danach bin ich erst mal ein paar Jahre nicht gekommen. Das heißt, da sind wir beide uns dann auch gar nicht begegnet. Wir haben uns eigentlich erst in diesem Jahrzehnt, über das wir hier sprechen, kennengelernt, also erst 2010. Weil das dann meine erste SF war, beziehungsweise ich damals im FSJ auch bei euch in bei eurem EC dort zu Besuch war mit der Lego-Welt damals.
Heißt die Stadt.
Genau. Ja, und wie viele SF, weißt du, auf wie viele SFs du dann insgesamt kommst als Teilnehmer und Mitarbeiter?
Ja, ich zähle auch wieder, okay? Die Sache ist, ich mache das immer über meine Geburtstage. Ich habe auf der SF Geburtstag gehabt und ich weiß, welchen Geburtstag ich da hatte. Jedes Jahr tatsächlich. Ich weiß auch, wer da noch Geburtstag hatte. Und daran kann ich es einigermaßen nachvollziehen. Also mein 17., 18., 19., der 20. nicht. 21., 22., irgendwann hört es dann auf. Das weiß ich nicht mehr. 8 SFs, 7, 6? Oh, warte mal. Also, 1, 2, 3. Dann, mein 21. war Fossi und ab dann kam noch eine 5., da haben wir alle selber gepredigt. Dann kam noch eine mit Haubi, dann kam noch eine mit Felix. Ich glaube 7. 7 Stück.
Jo, ja, sehr gut. ja, und weißt du auch, durch was bist du zur SF gekommen? Also klar, die Gemeinde, aus der du kommst, hat eine gewisse Nähe, aber hat dich irgendwer damit hingeschleppt, irgendwer dazu motiviert?
Ja, meine Eltern haben mich auch schon früher zu sowas motiviert, aber ich weiß, ich habe mich nicht getraut, auf Freizeiten zu gehen. Ich war ein ziemlich schüchterner Teenager und hatte keinen Bock, an einen Ort zu gehen, wo andere Leute in meinem Alter sind, die ich nicht kenne. So, das hatte ich in der Schule ja schon genug. Und dann irgendwann hatte ich so den Drive dahin, vielleicht ist es ja doch ganz cool. Und mein, nicht Cousin, Cousin zweiten Grades irgendwie so entfernt. So alt wie ich, gleicher Nachname, aber eben nicht Cousin. Wer das jetzt hört und in der Zeit dabei war, weiß auch, wer das ist. der ist zur SF gefahren. Und der fand das schon ganz cool. Ich glaube, der war im Jahr davor auf dieser Film-SF, wo die lauter Actionfilme geguckt haben. Matrix und Batman und was auch immer. Und er fand das ganz geil. Und war eh auf vielen EC-Freizeiten gewesen. Und an dem konnte ich mich dann dranhängen. Genau. Und meine Schüchternheit überwinden, die ich damals noch hatte.
Ja, voll gut. Wir beide sind gleichzeitig ins SF-Team dann dazugekommen. Mir ist das vorhin nochmal so aufgefallen, dass das SF-Team über viele Jahre einigermaßen konstant war. Es sind immer einzelne Mitarbeiter, also aus meiner Sicht sind einzelne Mitarbeiter dazugekommen und einzelne Mitarbeiter gegangen. Also so, dass in den Jahren, bevor wir dazugekommen sind, sind so Leute wie die Isa oder die Katja oder der Marcel zum Team dazugestoßen oder der Markus. Aber wir sind jetzt nicht bei der SF, über die wir heute sprechen, aber bei der davor, also 13 auf 14 Paradise Reloaded, sind wir, glaube ich, insgesamt 6 Leute, die neu gewesen sind im SF-Team. Wir waren so, ich wollte gerade sagen, wir waren die erste Garde, die Nathalie ausgewählt hat, aber das stimmt ja gar nicht. Wir waren die letzten Leute, die Daniel noch auswählen durfte. Genau, wo er quasi sein Erbe für Nathalie hinterlassen hat. Wir waren das Erbe, mit dem Nathalie klarkommen musste. Ja.
Mega aufregend. Ich weiß das noch, als ich diese Nachricht bekommen habe, ich war instant total nervös, weil ich fand das schon ziemlich krass irgendwie. Ich kann mich auch genau an dieses erste Wochenende erinnern, bei fast allen SFs, die ich mit vorbereitet habe, da gab es 3 Wochenenden. Das mittlere habe ich fast immer verpasst. Und ich habe immer E-Mails geschrieben und mir vorher formuliert, was ich machen will und was ich nicht machen will und so. So organisiert bin ich sonst gar nicht, aber SF habe ich irgendwie ernster genommen. Und ich weiß noch, der Daniel hat dieses Teamtreffen eröffnet und hatte jedem so eine Rittersport-Schokolade auf den Tisch gelegt. Und dazu sollten wir sagen, warum das die beste Rittersport ist. Irgendwas Spontanes halt. Ich hatte so eine Alpenmilch-Kokosnuss-Mischung. Also nicht weiße Schokolade-Kokosnuss, was ja relativ üblich ist, sondern braune Schokolade mit Kokosnuss. Ja. Schmeckte auch gar nicht so geil. Und ich weiß nicht, ich habe mir dann irgendwas Paradise Reloaded-mäßiges, glaube ich, sogar aus den Fingern gesaugt. Das war ja dann noch das Motto. Egal, solche Sachen haben sich irgendwie... Also wenn sich bei mir so Nonsens festsetzt, dann ist das in der Regel, weil ich da irgendwie mit der Zeit was verbinde. Ne? Ja.
Ja, ich weiß aber auch, dass das für mich auch sowas richtig Krasses war. Ich weiß auch noch, wo ich damals saß, als Daniel mich angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich ins SF-Team kommen will. Und das ist eigentlich so krass, weil das zeigt ein bisschen, was damals das SF-Team für einen Hype-Status hatte. Wie vor allem, weil das Team selber bestimmt hat, wer ins Team durfte und wer nicht. Und das finde ich einfach, genau, das haben wir ja dann auch abgeschafft. Ich glaube sogar schon, ja, bei Paradise Reloaded im Feedback-Gespräch, da haben wir schon gesagt, wir wollen eigentlich nicht, dass es Standard ist, dass das Team, dass jeder im Team automatisch gesetzt ist und dass quasi der Leiter der Freizeit keinen Einfluss darauf haben kann, wie er sich sein Team zusammenstellen will, sondern wir wollten eigentlich, dass das Nathalie machen darf. Und genau, jetzt sprechen wir hier über die Freizeit, die danach stattgefunden hat, und weil wir beide mit dabei sind, wissen wir also, Nathalie hat auch uns angefragt. Nathalie hat das Team fast genauso gelassen, also daran merkt man auch, dass das, was Daniel ihr hinterlassen hat, ja einigermaßen zu gefallen schien. Mm. aber ich fand, es war schon eine starke Veränderung, ob man jetzt ein Team hat, was sozusagen in sich selber eine Macht und eine Dominanz hat, in der einen Leiter wenig zu sagen hat, oder ob man sozusagen da stärker auch Leiter fokussiert unterwegs ist. Und ja.
Das ist schon eine krasse Nathalie Sache. Ich arbeite ja jetzt selber in dem Kontext. Also ich bin mit vielen verschiedenen Teams unterwegs, die sich teilweise wöchentlich treffen. Und ich habe selten oder ich erlebe so gut wie nie so eingespielte Teams wie dieses SF-Team, das sich 3-mal im Jahr getroffen hat. Vermutlich liegt das aber dann daran, dass man zusammen diese extreme Zeit dann verbringt, also auf der SF, wo du, keine Ahnung, 4 Stunden schläfst, total gaga in der Birne isst, deine Kaffeepipeline irgendwie aktiv hältst, also ist ja alles relativ ungesund eigentlich, aber mit viel Adrenalin verbunden gewesen und geil. Und ich glaube, sowas, das schweißt halt zusammen, ne? Also sowas wie, gewissermaßen sind wir beiden sowas wie Vietnamkriegsveteranen oder sowas. Ist geschmackslos, ich weiß, es ist geschmacklos, aber egal. Also das, dieses extreme Erlebnis, das einen halt sehr zusammenschweißt, ne? Und die, also ganz viele Leute, mit denen ich zusammen auf SFs war oder auch in diesem Team war, zu denen empfinde ich diese Connection.
Ja, definitiv. Auch damals bei unserem ersten Vorbereitungswochenende, weiß ich, dass das dieses erste Wochenende, das war irgendwann im Mai, es war super Wetter und so, und wir haben total viel auch an Teambuilding gemacht. Also wir haben zuallererst in dieses Team investiert, bevor dieses Team in die Freizeit investieren konnte. Genau, und das gehörte ein Stück weit zu der Kultur dieser Freizeit. Damals, finde ich, vor allem dazu. Also später sind wir, glaube ich, auch an manchen Stellen effizienter und produktiver geworden als das. und haben uns wirklich, genau, also Nathalie ist Demokratin, und auch andere Referenten erlebe ich so, dass sie bei sowas sehr demokratisch unterwegs sind und das Team immer auch mitnehmen wollen und keine Entscheidung gegen das Team treffen wollen. Aber dennoch, finde ich, war es eine richtige Entscheidung zu sagen, nicht, ja, die potenziell diese Macht wieder dem Leiter auch irgendwie mit zurückzugeben. Mhm.
Ja, das hat sich noch ein bisschen gehalten sogar. Nach uns kamen irgendwann Leute ins Team, die sich wortwörtlich für die Nominierung bedankt haben. Und da habe ich dann auch gedacht, ach du Scheiße, das ist kein gutes Mindset. Genauso wie Leute rein und raus zu wählen. Das haben wir auch kürzlich in einer Gruppe hier in Bochum kaputt gemacht, zu sagen, entweder du bist offen oder du bist nicht offen. Und bei sowas, finde ich, ist es so sinnvoll, über den Leiter zu gehen, weil letztendlich ist er verantwortlich. Und das ist ja nichts Undemokratisches. Gerade innerhalb des Teams waren wir da ja sehr cool immer im Gespräch miteinander. Da hatte ja jede Meinung Gewicht. Und hierarchisch war es jetzt nicht so stark, aber diese Zusammenstellung des Teams, das ist echt besser geworden, hatte ich auch das Gefühl, ja.
Ja, jetzt haben wir eigentlich schon eine ganze Menge geredet und noch kein bisschen über die konkrete Freizeit, um die es bei dieser Folge gerade gehen soll. Genau, es war die Freizeit von 2014 auf 2015, und das Motto war Primetime, weil es sich nur in diesem Jahr so gut angeboten hat. In keinem anderen Jahr würde es sich anbieten.
Hey, lass mich nochmal. Darf ich dich auch unterbrechen bei diesem Podcast?
natürlich.
Ja, zu dem ganzen hierarchisch-demokratischen würde ich gerne ein Zitat aus dieser FSF anführen. König, scheiß König, wer braucht schon König? Idioten! Ich werde König sein! Das hast du nämlich gesagt.
Okay, was? Ja. Ich werde König. Was? Ui, toll. Das habe ich auch gesagt.
Eigentlich hat er dieses Schnitzelbuffet ja gar nicht verdient.
Ja.
Okay, jetzt müssen wir Sachen erläutern.
Jetzt muss man jetzt eine ganze Menge erläutern. Worauf Sebastian und ich hier beide gerade anspielen, ist das SF-Stück bei dieser Freizeit. Und vielleicht steigen wir da nämlich direkt dann schon mal mit ein. Das SF-Stück bei dieser Freizeit war nämlich einer der besten Disney-Filme, würde ich sagen.
Der beste Disney-Film, ja.
Der beste Disney-Film. König der Löwen. Genau, wir haben... das war für mich eine Freizeit, wo wir schon in der Vorbereitung, wo das erste Mal die Diskussion aufkam, brauchen wir überhaupt ein SF-Stück, weil es doch so viel Aufwand wäre, den man da reinsteckt, und ist dieser Aufwand eigentlich gerechtfertigt? Und ich war eigentlich schon, also gut, war ja dann meine zweite SF, bei der ich mitgearbeitet habe, aber für mich ist die SF mit, ist das SF-Stück, also dieses Theaterstück am Silvesterabend, mit eigentlich eines der wichtigsten Sachen, worauf ich am meisten Bock hatte, als Mitarbeiter irgendwie daran mitwirken zu können. Und genau dieses Stück habe ich dann auch mitgewirkt. Aber ich weiß auch, dass ich damals mich im Team da voll mit für eingesetzt habe und gesagt habe, nein, ich will auf jeden Fall dieses Stück mit drin behalten. Und genau, so ist es mir dann, glaube ich, auch mit zugeschoben worden, das mit zu verantworten. Und genau, wie du gerade auch schon richtig darauf angespielt hast, meine Rolle war der Scar, der Bösewicht. Und du warst
eine Hyäne. Ja, genau.
Ach genau, du hast jetzt auch gerade auf das Schnitzel.
Das war die Szene, du warst oben auf der Empore. Ja. Und bei König der Löwen gibt es ja diese Szene, es gibt ja diesen Elefantenfriedhof. Da hängen die Hyänen rum Und Scar zieht sich da vom Königsfelsen aus manchmal zurück, um seine perfiden Pläne zu schmieden. Und dieser Königsfelsen, genau, dein Ort, war eben auf der Empore und du bist da auf einer Leiter runtergestiegen. Und die Story ist, Scar bringt den scheinbar den Hyänen halt ihr Aasfleisch zu fressen mit. Und dann hast, genau, du uns diese Schnitzel dahin geschmissen und irgendwas war scheinbar abgesprochen, dass wir die gar nicht essen müssen und so. Und ich war der Einzige, der das Ding vom Boden genommen hat und da auch beherzt reingebissen hat. Und hinter der Bühne saßen alle zu mir, du musstest das nicht essen. Und ich dachte, ja, aber...
Ne, du hast mir das mitgegeben, meine ich. Also ich meine, wir waren am Silvester... Also das Silvesterbuffet war im Wintergarten, was ja für uns der Backstage-Bereich der Bühne war. Da stand das Buffet vom Abend noch rum. Und da waren halt noch die Schnitzel. Und du hast gesagt, hey, komm, nimm das mit und schmeiß uns das da runter.
War das spontan? Weil
ich glaub, also genau, im Film schmeißt er denen da ein Stück Aas zu, aber ich glaube, wir hatten es im Drehbuch gestrichen. Wir haben gesagt, ja, wir haben jetzt hier nichts, was wir da runterschmeißen können. Wir streichen das. Die Szene ist ja auch so verständlich. Und du hast mir spontan gesagt, geil, schmeiß dieses Ding da runter. Und dann habe ich dir das ja quasi runtergeschmissen und du hast es auch noch gegessen.
Geil. Das war so das Beste an den SF-Stücken. Da ist so viel, auch da ist immer viel spontaner Bullshit auch gewesen, ne? Beim letzten, immer wenn ich diese Podcasts höre, ich sitze dann in der Regel alleine nachts auf dem Sofa, manchmal mit einem Glas Wein und höre mir das an. Ich mache dann auch nichts anderes dabei. Normalerweise höre ich Podcasts und spiele auf dem Tablet oder arbeite irgendwas oder so, wenn es jetzt nichts mit viel Kopf ist oder so. Aber die genieße ich richtig. Das ist so eine ästhetische Erfahrung und ich laber immer dazwischen. Zum Beispiel bei der letzten Helden in Strumpfhosen, da weiß ich noch, dass wir den Text zensiert haben, weil er schon ein bisschen derbe ist. Und innerhalb des Teams gab es aber eine Gegenbewegung, so ein partisanmäßiges, aber wir machen trotzdem den Originaltext. Darum habe ich auch Isa Latrine die hässliche Schlampe im Ostturm genannt. Und manche waren dann auch total sauer, weil das so nicht sollte. Naja, und das eigentlich zensiert war. Ich hatte aber aus Versehen das alte Skript da dabei und, ach egal, also andere SF, aber das war das, was ich gestern oder vorgestern auf meinem Sofa dazwischen gelabert habe, obwohl niemand anders im Raum war.
Ja, das stimmt, aber wenn ich mich an König der Löwen erinnere, dann sind wir da eigentlich ziemlich, ziemlich nah sogar am Skript geblieben, weil dankenswerterweise haben wir das Skript im Internet gefunden. Also sonst gab es wirklich für viele andere SF-Stücke hat sich ein Mitarbeiter dahingesetzt und einen Film abgetippt, als Drehbuch abgetippt. Also da ist sonst immer viel Arbeit reingeflossen, aber für dieses Stück konnten wir uns das zum Glück sparen und stattdessen den Aufwand lieber da reinstecken, ordentlich die Musical-Nummern zu üben und sowas. Und das hat auch, finde ich, einigermaßen gut geklappt. Ich wüsste, also gerade bei dem Stück, was ich daran halt so ziemlich genial in Erinnerung habe, ist, Marcel hat den Rafiki gespielt und wir haben uns überlegt, diese Eröffnungsszene des König der Löwen, die Geburt von Simba und wie er dann quasi als neuer König vorgestellt wird, wo er noch ein kleines Kind ist, diese ganze Szene vor das Abendessen zu stellen und das dann... Und Marcel kommt quasi, also alle Teilnehmer sitzen schon auf ihren Plätzen und wir Mitarbeiter sind alle gar nicht im Raum und Marcel kommt plötzlich als Rafiki verkleidet rein und genau, und präsentiert Simba als den König.
Er kam rein und dann kam ja der ewige Kreis als Lied, ne? Der ewige Kreis. Und dann tauchten alle Teamer so in Tierverkleidungen auf und unser Referent Bernd Pfalzer im Einhornkostüm.
Stimmt. Das hat er sich von der Teilnehmerin ausgedacht.
Genau, genau. Richtig. Ich weiß auch, wer. Wir reden bestimmt ja auch noch gleich über den, aber der war ja nicht ganz gesund und hat sich irgendwie halb tot in dieses Kostüm reingepellt und ist dann da durch den Raum getanzt mit Hyänen und Giraffen und Zebras. Alles, was irgendwie Sinn macht. Und mittendrin der Referent als Einhorn. Das war so geil.
Ja, das finde ich, das ist aber, das sind so Sachen, die halt, ja, da finde ich, hat er halt auch voll Einsatz gezeigt, denn ich wüsste gerade nicht, dass bei einem anderen SF-Stück, vielleicht hat Haubi mal mitgespielt, vielleicht hat auch Felix bei seiner SF, bei dem SF-Stück mitgespielt, aber eigentlich meine ich, dass die Referenten sich nie groß da mit dann eingebracht hätten. Ich meine, das war ja jetzt ja auch keine, der hat ja sonst keine Rolle gehabt. Es ist ja nur, dass er an der Stelle dann mit eingelaufen ist und sich da von der Teilnehmerin noch diese Verkleidung, das war so, glaube ich, so ein Jumpsuit oder sowas, ausgeliehen hat und damit dann eingelaufen ist.
Ja, ne, es gab schon, also ich glaube, auch Felix, als er Sprecher war, hat nicht mitgespielt in dem Stück. Aber die meisten Referenten, die ich erlebt habe, haben sich trotzdem weit über das, was sie machen mussten, reingehängt. Also wir haben ja als Team die Redner zum Predigen engagiert und mitunter noch für ein Seminar oder sowas. Also es war schon eigentlich ein abgesteckter Job. Und die allermeisten, an die ich mich erinnere, waren auch noch in unseren Teamsitzungen dabei, haben auch noch irgendeine Quatschaktion mitgemacht und waren echt sehr committed, auch über das Predigen hinaus. Ja, schon ziemlich krass, weil die hätten ja alle nicht gemusst, aber haben viele.
Ja. Ja, definitiv. genau. Ja, bei Bernd hab ich mehrere Erinnerungen auch da dran. Ne? Ich weiß nicht, Bernd, ob du dir das jetzt hier anhörst. Falls ja, dann musst du dir jetzt gleich ein paar Wahrheiten noch anhören. Und zwar das erste ist vielleicht sogar das unangenehmste, aber vielleicht habe ich dir, Bernd, das auch schon mal erzählt, aber ich war damals gegen ihn.
Oh ja, ich weiß es halt. Ich erinnere mich noch.
Ja, willst du sagen, warum
glaubst du? Bei YouTube runtergegoogelt.
Genau. Ja, das erkläre ich jetzt mal besser. Also, Bernd Falzer, ich weiß gar nicht, ob Nathalie ihn angefragt hat, denn man muss ja schon sehr, sehr früh Leute anfragen, und damit man für dieses sehr spezielle Datum einen Referenten kriegt. Kann sein, dass sogar Daniel diese Anfrage noch gemacht hatte. Auf jeden Fall stand es schon sehr, sehr, sehr lange fest, dass er unser Referent sein würde. Und dann war er auch als Gast eingeladen zum EC-Fest, was in Hausfriede immer in der Jahresmitte irgendwann stattfindet. Und dabei hat er gepredigt. Das war eine Veranstaltung, bei der war der jugendlichen Anteil lag irgendwo unter 30%, würde ich sagen. Da waren viele, viele ältere Leute auch da aus irgendwelchen Gemeinden und so. Und er hat dort gepredigt, und ich habe seinen Predigtstil auch eher so für, ja, der kann gut zu älteren Leuten predigen. Unter anderem, genau, hat er nämlich von irgendeinem Video geredet und gesagt, das könnt ihr bei YouTube mal runtergoogeln. Und ich habe gedacht, ist das jetzt anbiedernd oder hast du einfach keine Ahnung davon, wie dieser Jargon eigentlich funktioniert? Genau, und ich fand damals einfach, okay, ich habe damals einfach aus wenigen Sätzen mein Urteil schon gefällt über ihn. Ein falsches Urteil, muss ich eigentlich auch sagen. Ne? Ich habe jetzt, er ist später sogar mein Kollege geworden, und ich schätze ihn wirklich sehr. Aber damals hatte ich wirklich ein negatives Bild von ihm und habe Nathalie damals, glaube ich, sogar dazu extra, weiß nicht, ob ich ihr eine Mail geschrieben habe oder mit ihr telefoniert habe oder sie sonst auf irgendeine Art und Weise sie ja darum gebeten habe, das vielleicht nochmal zu überdenken, ob wir ihn als Referenten haben wollen. Natürlich ist sie dabei geblieben, weil sie konnte jetzt nicht noch irgendeinen anderen Referenten suchen und erst recht ihm abzusagen, nur weil irgendein Mitarbeiter sich an ihm stört. Genau. Und im Endeffekt war das voll der Segen, dass er da war, obwohl, wie du gerade schon erwähnt hast, er eigentlich die ganze Freizeit über krank war. Genau. Ich erinnere mich, dass er eigentlich wirklich nur, jetzt mal abgesehen davon, dass er da als Einhorn beim ewigen Kreis mit eingelaufen ist, dass er sonst nur seine Bibelarbeiten gehalten hat und sich wieder in sein Bett zurückgezogen hat und weitergepennt hat, weil der so... der hatte nichts Infektiöses, sonst hätten wir ihn, glaube ich, nach Hause schicken müssen. Aber er hatte irgendwas, was ihn so ziemlich, ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Und das Krasse ist dann wiederum auf der anderen Seite, dass ich mich daran erinnere, dass jede seiner Predigten on point war. Mhm. Also wir haben ja es ist ja eine ganze Menge geistlich auf dieser Freizeit passiert, und seine Predigten haben diese Dinge begleitet und aufgegriffen, ohne dass er das wusste. Mhm. Also da, finde ich, hat man so voll Heiligen Geist wirken gespürt, weil wir darauf keinen Einfluss haben konnten. Also natürlich haben wir ihn über die ein oder anderen Sachen auch in den Teamsitzungen gebrieft, aber also wir vor allem aus Mitarbeiterperspektive konnten das halt so stark wahrnehmen, dass das eigentlich, dass das nicht dass das nicht durch uns beeinflusst war, dass seine Predigten so on point waren. Genau. Weiß nicht, wie du ihn in Erinnerung hast.
Ja, genau das. Ich erinnere mich gerade, wir hatten wir hatten mehr geistlich orientierte Abende als bei vorigen SFs, glaube ich. Zumindest zwei. Mhm. Wir hatten diesen Interviewabend, können wir gleich auch nochmal drüber reden. Und den Lobpreisabend, den es ja immer schon gab. Früher hieß der Sing and Pray, ja, aber ist ja das Gleiche irgendwie. Und jeweils, genau, da waren mitunter, gab es da auch Kurzandachten oder den Abendimpuls und so. Und mitunter hat er am nächsten Morgen die Bibelstelle vom Abendimpuls aufgegriffen oder den Gedanken, der da drin steckte, und den quasi weitergeführt, ohne da gewesen zu sein. Das war sehr crazy. Ja. Eine andere Sache, die ich ihm sehr, also die ich noch in Erinnerung habe, ist, hat er, dass er gesagt hat, lass doch mal deine Lichtstrahlen weg bei deiner stillen Zeit. Da ging es irgendwie darum, die stille Zeit mal anders zu gestalten. Die Lichtstrahlen sind ja, ich weiß gar nicht, wer die rausbringt. So ein Jahres...
Der EC.
Der EC, ja, das, ich dachte doch, dein eigener Verband bringt dieses Buch raus und du sagst, ja, aber... Also wenn wir, ne, dem Geist Gottes oder Jesus mal mehr Raum geben wollen, dann kannst du dieses Korsett durchaus mal weglassen. Und dann hat er so Dinge erwähnt wie das hörende Gebet, was zu der Zeit in EC-Kreisen oder im RWEC noch gar nicht durchgesetzt war. Heute schockt das keinen mehr, aber das ist ja jetzt sechs, fast sieben Jahre her. Da war das noch ein...
Obwohl Haubi ein Jahr vorher auch schon darüber gesprochen hat, meine ich.
War das davor? Ja, das weiß ich. Die hat auch über den Heiligen Geist gepredigt und Felix hat auch dann später über die Geistesgaben gepredigt. Also das gab schon immer mal diesen Einschlag. Ich war nur selber zu der Zeit auf dem Trip. Ich war da auch ein bisschen zu radikal wahrscheinlich. Keine Bibellesehilfen. Der Heilige Geist kann dir alles alleine offenbaren. Und was andere Leute sagen, ist scheißegal. Aber ich war da total überspitzt. Aber das ist natürlich dann voll bei mir angedockt, weil ich finde es eigentlich recht mutig zu sagen, wir bringen zwar dieses Buch raus, das hat aber auch seine Grenzen und das musst du auch nicht nehmen. Das macht es oft eher stärker sogar. Genau, und dann haben wir, ich weiß noch, wir haben in der kleinen Gruppe darüber geredet und da hatten Berit und ich die allerjüngsten Teilnehmer. Und wir haben die meiste Zeit selber geredet, weil wenn du, als Jüngster, als ich 16 war, habe ich auch nicht viel geredet. Da war das alles irgendwie ein wenig groß. Genau, und aber ich weiß noch, wie wir darüber geredet haben, wie wir unsere stille Zeit gestalten. Ne? Das irgendwie, dass man sich dabei Musik anmachen kann, dass man sich einen Tee kochen kann, ob du in die Natur gehst, ob du rumschreien willst, was auch immer. Genau. Ja.
Ja, spannend, dass du die Bibel, damals die Kleingruppe mit Berit zusammen hattest, weil Berit hat mir nämlich jetzt auch nochmal, mit Berit habe ich auch eine Folge aufgenommen, und das ist die nächste Woche online gehen wird, aber mit ihr habe ich auch, als die Mikros schon aus waren, auch über diese SF gesprochen, weil sie nämlich auch Erinnerungen noch an Bernd hatte und das ist mir gar nicht mehr so eingefallen, aber er hat uns nachher im Feedback auch mitgegeben, dass wir klarer definieren müssen, was unsere Zielgruppe ist. Und das hat vor allem auch mit eurer Kleingruppe zu tun gehabt, weil ihr nämlich eben die Jüngsten hattet und wir ihn vorher falsch gebrieft hatten. Wir hatten ihm gesagt, das ist unsere junge Erwachsenenfreizeit. Und er hat gedacht, junge Erwachsenen, da spreche ich zu Leute, die sind mindestens 18, die sind im Schnitt sogar eigentlich eher 20 plus. Und hat sich halt voll auf diese Zielgruppe und auf diese Lebenswelt auch eingeschossen und seine Sachen waren richtig tiefgehend. Also Berit meinte auch nochmal zu mir, sie hat persönlich super, super viel damit rausnehmen können, aber dass gerade eure Kleingruppe auch an vielen Stellen damit, an manchen Stellen, also dann einfach auch überfordert war, und dass er wohl für euch sogar nochmal extra, sich nochmal extra irgendwie Fragen sogar überlegt hätte, die ihr dann jetzt mit den Jüngeren besprechen könnt, weil er ein Stück weit dann auch auf der Freizeit selber erst ein bisschen davon überfallen wurde, dass ja hier plötzlich 16-, 17-Jährige rumlaufen und das gar nicht mal so wenig, weil zu der Zeit damals war diese Freizeit vor allem auch mit vielen 16-, 17-Jährigen voll, also die haben bestimmt ein Drittel der Teilnehmerzahlen ausgemacht. Das ist ja später, ist die Freizeit ja einiges älter dann auch geworden danach, weil wir Bernds Feedback auch...
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben das aktiv vorangetrieben. Zu der Zeit war die Freizeit ja ab 16 und mit 15 mitzufahren war aber quasi schon so durchgesetzt, dass wir viele 15-jährige Teilnehmer auch hatten. Stimmt. Später haben wir auf den Flyer geschrieben, diese Freizeit ist irgendwie angelegt für Teilnehmer ab 18. Also wir haben ab 18, glaube ich, sogar draufgeschrieben und nur die Zusatzinfo... aber man kann auch schon mit 16 mitfahren oder sowas. Also wir haben das beworben wie eine 18-Plus-Freizeit und der Joker war aber, dass man mit 16 schon durfte. Davor war es beworben, wieder ab 16 Freizeit. Und jeder, der ein ganz kleines bisschen Ahnung hatte, also wirklich viele Leute wussten, aber mit 15 darfst du auch schon. Und dazu ist der Schnitt, glaube ich, der Altersschnitt auch so runtergegangen über die Zeit, ne?
Ja, genau. Also jetzt bei den, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellsten Freizeiten, wie es da aussah, aber wir haben, also zwischenzeitlich hatten wir den Altersschnitt mal bei 18 Jahren. Das habe ich in irgendwelchen Protokollen entdeckt und habe gedacht, das ist für eine Freizeit, die sich genau an junge Erwachsene richten will, wäre das viel zu jung. Genau, und wir später haben wir den Teilnehmerschnitt deutlich über 20 gehabt. Genau, weil wir selber ja auch die Freizeit so gestaltet haben, dass wir selber eigentlich auch gern Bock drauf haben. So, also das war ja später dann auch unser Ansatz dabei. Und das, finde ich, ist uns eigentlich auch gelungen. Also ich habe die Freizeiten auch als Mitarbeiter dann trotzdem, also genauso genossen wie dann auch vorher als Teilnehmer, weil die Inhalte mich genauso auch mit angesprochen haben. Zum Beispiel der Interviewabend.
Ja. Den habe ich sogar mit organisiert.
Ja, stimmt.
Ja, das war spannend. Wir haben das irgendwie, sind wir da wieder drauf gekommen, weil bei früheren SFs, nämlich so auch vor 2010, da gab es das Interviewformat schon mal, aber an einem Nachmittag in der Regel. Und ich fand das, also ich war da mega begeistert von. Ich habe zum Beispiel Fritz Pawelczyk, da einen Helden meiner Kindheit, mal live gesehen. Der ist Missionar gewesen, irgendwo in einem afrikanischen Land, ich weiß nicht in welchem. Und da gab es ein Kinderbuch zu, also so ein Buch über deren Missionsarbeit im Kinderformat aber. Ich habe jetzt hier auch eins für Erwachsene stehen und diesen Fritz Pawelczyk, wirklich, Held meiner Kindheit, war auf einem Level mit Winnetou. Der saß dann auf einmal auf der SF und hat auch einen rausgehauen über sein Leben mit Gott. Der war in der HJ gewesen, glaube ich, im Dritten Reich. Hat auch Leute getötet und ist aber dann, hat einfach eine Hardcore-Bekehrungsgeschichte gehabt. Und allein sowas, das ist bei mir bis heute so, wenn ich das Zeugnis von jemandem höre, ich höre so gut wie keine Predigten, aber ich höre Interviews ohne Ende. Ich höre oft Interviews von Christen und Nicht-Christen. Aber was mich befeuert ohne Ende, sind die Geschichten von anderen, wo du merkst, Alter, scheiße, Gott ist real. Gott ist wirklich sehr real. Und da war Fritz Pawelczyk und Friedel Pfeiffer vom Scheideweg, der Gründer. Und dann gab es das ein paar Jahre gar nicht mehr. Und irgendwann haben wir gebrainstormt und ich glaube, ich habe auch die Idee reingebracht, weil ich bin auch einfach ein Sucker für sowas. Ich stehe so sehr drauf auf gute Geschichten und Interviews von interessanten Leuten, dass ich weiß noch, ich habe das sehr vorangetrieben. Und dann hat sich da ein Team gebildet und die Nathalie war da auch, glaube ich, mit dabei. Vielleicht nur Nathalie und ich. Und dann habe ich aus der SMD, Studentenmission Deutschland in Bochum. Kleine Empfehlung am Rande. Guter Laden an alle Bochumer Studenten. Geht zur SMD. Da hatten wir mal einen Abend mit Dankmar Fischer gehabt. Dankmar Fischer, Urgestein der Heilsarmee in Deutschland. Ich weiß nicht, und du hast diesen Abend ja, du hast das Interview dann letztendlich geführt. Jetzt kannst du dich auch mal erzählen. Aber ich habe ihn angerufen und dann ging da so eine Frau dran. Und da hat gesagt, Entschuldigung, Sebastian Schulz, ich hatte E-Mail-Kontakt mit ihrem Mann, könnte ich den mal sprechen? Und der Hörer wurde weitergegeben und dann war Dankmar dran und sagte, hallo Sebastian, diese Frau ist nicht meine Ehefrau, sondern meine Mitbewohnerin. Denn meine Frau und ich, wir lieben es schon, unser ganzes Leben lang in Wohngemeinschaften zu leben. Eigentlich haben wir nie alleine gelebt und der fing an zu labern, obwohl wir uns gar nicht kannten. Und wir haben direkt am Telefon schon ein gutes Gespräch gehabt. Dann haben wir aufgelegt und dann tauchte er mit seiner Frau zum Abendessen auf der SF auf. Und es ging irgendwie weiter, als würde man sich schon kennen. Naja, dann kannst du ja erzählen, weil dann hast du zusammen mit ihm und dem Thomas Renner, Missionar von der Felberter Mission in Kenia, glaube ich, oder so, das Vorgespräch gehabt.
Ja, richtig. Ich war, glaube ich, auch mega aufgeregt dabei. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich darauf eingelassen habe, zu sagen, ich moderiere mal diesen Abend.
Ach komm.
Du
magst sowas und du kannst sowas. Du hast das gemacht, weil du es geil findest. Sorry.
Ist vielleicht auch was dran.
Aber
ich habe, also, Ich meine aber, ihr beide hat, also du, Nathalie, ihr hattet euch um diese beiden Leute bemüht, ihr hattet den Kontakt zu denen, ich habe den Kontakt an diesem Abend erst zu denen bekommen. Genau, habe dann mit denen in einem Gruppenraum mich zurückgezogen, um mit denen einmal kurz irgendwie ein bisschen zu sprechen und zu fragen, also wie gehen wir diesen Abend an? Ich hatte natürlich so bestimmte Fragen, ein paar Erzählstimuli mir irgendwie so zurechtgelegt, um durch diesen Abend zu leiten. Aber vieles, also wenn du so Interviews machst, hängt einfach vieles auch von deinen Gästen ab. Das merke ich auch, wenn ich diesen Podcast hier mache. Genau, das, du kannst gute Fragen haben und gute Fragen retten auf jeden Fall jedes Gespräch, aber wenn du keine hast oder wenn dein Gegenüber nicht mitmachen will, dann kann er dir das Interview dabei auch ziemlich kaputt machen, und die beiden wollten das aber nicht. Ja. Die haben diesen Abend richtig gerockt, und genau, eigentlich vor allem auch deswegen muss ich das auch sagen, weil ich dabei in den Hintergrund treten konnte und musste. Also ich meine, ich sollte ja auch nicht der Mittelpunkt dieses Abends sein, war ich ja zum Glück auch nicht, sondern die beiden haben einfach so, sie hatten krasse Geschichten, sie haben sie super erzählt, und ich weiß, dass wir am Ende des Abends auch gesagt haben, der Abend ist jetzt hier vorbei, wir öffnen jetzt den Bunker, das Nachtcafé, wer will, kann da irgendwie hingehen, haben auch einige angenommen. Aber ein Großteil der Leute ist einfach sitzen geblieben und hat mit den Leuten weitergeredet, genau. Mit den beiden. Weil man einfach noch so viel mehr irgendwie davon hören wollte. Und ich fand wir haben im Jahr danach nochmal, glaube ich, zwei, ich weiß nicht, ob wir damals auch, da dann auch zwei Missionare eingeladen haben.
Zwei Jahre später.
Aber wir haben sowas auf jeden Fall dann 2 Jahre später. Ja, genau, vielleicht waren da auch die Konstellationen dann ein bisschen anders. Ich weiß aber, dass mir diese Konstellation an Personen so gut gefallen hat, weil der Dankmar Fischer ist, glaube ich, nie im Ausland gewesen, oder? Doch, irgendwo Jugoslawien oder so.
Der ist schon im Ausland gewesen, aber der war nicht als Missionar langzeitlich im Ausland tätig, soweit ich weiß.
Ja, genau. Nee, der hat vor allem irgendwie in Hamburg und sonst wo halt mit der Heilsarmee Sachen gemacht. Und das heißt, er war, finde ich, ein super, super Gegensatz zu Thomas Renner, der halt unter Somalis, glaube ich, missioniert hat, und der quasi mehr so das klassische Bild dessen war, was man unter Missionar versteht, was man vor allem aber auch unter Berufung versteht. Was unsere Generation so klischeemäßig unter Berufung versteht, ne? Dass wir dann irgendwie so denken, wenn Gott was mit meinem Leben machen will, dann muss er mir sagen, in welchem Land.
Mhm. So, genau.
Das ist so ein bisschen unsere Einstellung immer gewesen, und ich fand, dieser Abend hat super damit aufgeräumt, weil wir zum einen, ja, wir hatten auch Thomas Renner da, aber der Dankmar Fischer hat, finde ich, das so. Ja, er hat es einfach mega widerlegt, dieses Klischee.
Ja. Das ist ja so ein Phänomen, ne? Du hast das gerade über den Bernd gesagt, dass dein erster Eindruck irgendwie, ne, das ist die Story hatten wir ja gerade. Einen ähnlichen ersten Eindruck hat man höchstwahrscheinlich von Dankmar Fischer und von vielen anderen. Das ist mir mittlerweile als Phänomen aufgefallen. Wenn jemand Gewicht hat im Reich Gottes, hält man den im ersten Augenblick für einen Vogel. Also mein heutiger Mentor und so ein paar von den Helden, mit denen ich so im Alltag unterwegs bin, die wirklich ihr Leben hingeben für Menschen und für Gott und sich das alles was kosten lassen, habe ich im ersten Moment, ich weiß noch, als ich das erste Mal in meine Gemeinde kam, habe ich gedacht, das ist euer Pastor? Der übergewichtige Freak, der aussieht, als wäre er in den 90ern hängen geblieben? Ich weiß noch genau, das war wortwörtlich mein erster Gedanke. Und der daneben ist auch noch in der Leitung. Das ist, ne, da dachte ich, ist heute ein guter Freund von mir. Der ist ein echter Tiefgänger. Damals dachte ich, ja, das ist halt so ein etwas überemotionaler Freak. Solche Leute werden ja auch von Pfingstgemeinden angezogen. Also was erwartest du? So echt arrogante Gedanken. Ne? Und ich äußere die heute so offen und ehrlich. Und bei Dankmar war das auch so. Der saß da und du wusstest jetzt nicht, was soll ich erwarten? Und dann fing er an zu reden. Und erzählte diese Story von, wo er groß geworden war, Pastor, Kind. Und dann wollte er nach Hamburg, mal auf die Reeperbahn, sich einmal im Leben betrinken mit 50 Mark. Und das hat dann nicht so richtig funktioniert, weil sein Saufkumpane sich direkt in der Bahn einen Schuss gesetzt hat. Und dann konnte man mit dem nichts mehr anfangen. Und dann ging er eben auf den Kiez und traf dann da die Nonnen von der, oder also die Frauen, Diakonissen von der Heilsarmee, die dann die Gebetsgemeinschaft gerade machten und sagten, und Herr, wenn wir jetzt auf die Reeperbahn gehen, dann geh du mit. Und Dankmar sagte, Herr, das kannst du doch nicht zulassen, dass die auf die Reeperbahn gehen. und hat sich dem dann angeschlossen und dann sagten die, oh, wir haben einen Bruder, dann kann ja diesmal auch jemand predigen. Und er sagte, ja gut, gepredigt habe ich schon mal, stellte sich da hin, fing an zu predigen und das Erste, was passierte, war, dass ihm eine faule Tomate ins Gesicht geklatscht ist, die da jemand geschmissen hat, weil er eben auch in dieser Kluft da war und so weiter. Dann ist er zu diesem Tomatenwerfer hingegangen und hat gesagt, vielen Dank für die Gratiserfrischung. Und der Typ sagte, oh, cool, mit dir kann man ja reden. Und so dieses krass Authentische war in die...
Jetzt, wo du das alles erzählst, kommt es mir alles so wieder zurück,
ja,
auf die Erinnerung,
ich weiß noch,
an diese Gespräche mit ihm.
Ja, du bist von dieser Vorbesprechung zurückgekommen, und um dich nochmal mit mir abzusprechen über den Abend, weil ich hatte den ja organisiert und habe den auch geleitet. Ich habe, glaube ich, auch die Begrüßung gemacht und hast gesagt, du, ich muss da schnell wieder zurück. Die verquatschen sich gerade hardcore. Wir kriegen die sonst nicht voneinander losgeeist. Und das war auch so besonders. Die beiden haben sich übelst gefeiert. Die haben sich auch irgendwann gegenseitig Fragen gestellt. Das war eine Dynamik auf der Bühne. Und sowas habe ich, glaube ich, seitdem auch nicht mehr erlebt. Also nicht mehr auf jeden Fall nicht live. Und man, ich weiß noch, ich war so ein bisschen starstruck irgendwie. Weil dann fing der Thomas eben auch an mit seinen Geschichten. Und das hat bis heute auch mein Denken über Mission geprägt. Der sagte, ja, wir wussten, wo wir hin müssen. Oder wenn sie dann irgendwo bedroht wurden und vertrieben wurden, hat er gesagt, ja, dann sind wir weitergegangen, haben uns da niedergelassen, haben irgendwas gebaut, wo wir uns mit Leuten treffen konnten, und dann haben wir gewartet. Und sobald wir da waren, haben Leute in Träumen Jesus gesehen, sind Leute übernatürlich geheilt worden, und dann hat Gott alles gemacht. Das heißt, die haben nur die Andockstation gebaut, so irgendwie so hat es erzählt, und sobald sie dann bereit waren, passierte der Rest irgendwie von alleine. Und dann hat er noch Stories erzählt von Engels mit Kalaschnikows, die Leuten erschienen sind, und das ganze wilde Zeug irgendwie, ne? Ja, und das war der Hammer. Und dann hast du die beiden ja einfach zum Anfassen da gehabt. Also jetzt nicht irgendwer erzählt von einem Buch, das er mal gelesen hat, und man runzelt so ein bisschen die Stirn und denkt, ja, kann das wirklich sein? Wenn du die Leute siehst, dann spürst du, dass es echt ist. Dann spürst du auch, dass es authentisch ist und kein Rumgehype oder sowas. Auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen am Rumhypen bin, aber das kommt gerade alles wieder irgendwie. Und das, auf jeden Fall hat mich das nochmal so sehr inspiriert. Und wie gesagt, einiges habe ich bis heute noch im Gepäck davon.
Ja. Ja, ich finde, es ist einfach, das sind diese Dinge, bei der SF bereitest du unheimlich viel bis ins Detail vor. Ja, Planspiel, SF-Stück. Aber auch selbst das, was wir dem Referenten als Korsett für seine Bibelarbeiten mitgeben, worin wir gerne geistig unterwegs sein möchten, bei ganz vielen Dingen sind wir die übelsten Kontrollfreaks bei dieser Freizeit. Und dieser Abend, ja, war nicht in unserer Kontrolle, was da passiert. Und dass die beiden so gut harmonieren, dass die beiden sich so irgendwie damit einbringen und dass sie so viel so viel Gutes auch mit einzubringen haben, von was wir nicht unbedingt erahnen konnten oder so, zeigt eigentlich, wie viel mehr Segen darin steckt, wenn wir halt eben nicht diejenigen sind, die über die ganze Freizeit irgendwie die Kontrolle halten wollen. Genau. Ja, das also ist auf jeden Fall ein Abend, der stark auch mit in Erinnerung geblieben ist. Eine andere Sache, die mir auch, oder wolltest du dazu noch was sagen zu den beiden?
Ich glaube, ich habe genug dazu gesagt. Ich könnte. Also ich erinnere mich an noch mehr Sachen, aber das wäre ja nur Stories aus zweiter Hand erzählt, ne?
Genau. Und man kann die beiden auch googeln.
Sicherlich,
ja. Bestimmt noch mehr über die. Ja. Also zumindest einen Dankmann kann man bestimmt googeln.
Ich glaube schon. Vielleicht ist der ja sogar noch unterwegs, wer weiß.
Genau. Ich fand also Primetime 2015, der Hintergedanke dieses Mottos war ja ein bisschen, 2015 ist diese Uhrzeit zwischen der Tagesschau und dem Blockbuster, der am Abend läuft. Und es ist so ein bisschen dieses, wir wollten ein bisschen dieses Feeling in dieser Freizeit haben von, das, was ich bei der Tagesschau sehe, zeigt mir eigentlich, diese Welt ist irgendwie aus den Fugen geraten. Eigentlich erfordert es Handeln. Ob das jetzt mein Handeln ist oder ob wir Gott darum anflehen, hier in dieser ja, dieser Welt zu erbarmen oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall dieses Feeling dieser Urzeit. Oder gleichzeitig halt auch dieses, ja, und jetzt bleibe ich einfach sitzen, ich vergesse das, was da gerade alles war, was da gerade alles irgendwie auf mich eingeprasselt ist und lass mich jetzt irgendwie schön berieseln. Diesen Zwiespalt, der vielleicht auch unsere Generation bis heute prägt, den wollten wir da irgendwie ein bisschen bei rauskitzeln. Und das Spannende, finde ich, dabei ist, dass wir uns dafür unter anderem auch dann überlegt haben, bei den Aktiv-Workshops, so heißt das ja immer bei der SF, ja. Obwohl es keine, Aktiv-Seminare heißt, ja, genau. Das, obwohl es gar kein Seminar ist, sondern wo man ja nach draußen geht, und früher hat man da vor allem irgendwie immer in der Innenstadt gesungen oder im Altersheim gesungen oder so, dass wir da gesagt haben, wir wollen mal zu Flüchtlingen gehen. Ich weiß gar nicht, ich war auf jeden Fall mit, ich weiß nicht, ob ich es irgendwie groß organisiert, im ersten Jahr habe ich es, glaube ich, nicht organisiert, sondern da war es Annika oder so, die das mehr in die Hand genommen hat. Aber dass wir da zu Flüchtlingen gegangen sind, und ich weiß, dass vor allem aus deinem Heimatort, aus Rheine, fast alle Jungs damals irgendwie da auch mit hingekommen sind und ich mit denen da vor allem dann da unterwegs war, dass wir mit den Flüchtlingskindern, ich weiß nicht, ob es da geschneit hat, aber wir waren mit denen dann auch auf dem Spielplatz und haben mit denen da unterschiedliche Aktionen gemacht, mit denen Sachen gebastelt und so. Und das ist mega, mega beeindruckend war und mega prägend für dieses Thema Flüchtlinge, was dann ein halbes Jahr später ganz Deutschland irgendwie erfasst hat.
Ja.
Und wo ich dann auch dachte, wie krass, wir sitzen da bei dieser einen SF und nehmen das mal irgendwie mit als Thema mit auf, weil es jetzt gerade zu unserem Thema passt, weil jetzt gerade dieses Jahr 2015 kommt und wir deswegen dieses Motto haben. Und dann ist dieses Jahr genau das Jahr, in dem das auch irgendwie wieder relevant ist. Und gerade auch für die Gemeinde in Rheine hat es ja auch voll die prägende Wirkung.
Ja.
Also weiß nicht, ob die Freizeit alleine wahrscheinlich nicht, aber die Freizeit hat mit einen Anstoß dazu gegeben, was da dann an Flüchtlingsarbeit auch in der Folge davon passiert ist, oder?
Ja, total. Das kommt jetzt auch gerade alles wieder. Richtig, die Flüchtlingswelle, wie das hier später medial hieß, die war ja noch gar nicht passiert, richtig?
Nee,
ja, genau. Und
die ist erst im Folgejahr
passiert. Also mindestens drei von den Jungs aus Rheine, die waren Aktivseminar. Intensiv waren die inhaltlichen.
Ja.
Und kamen dann zurück nach Rheine und haben gesagt, ja, sowas kann man ja hier auch einfach mal machen. Und die sind auch noch vor der großen Flüchtlingswelle, bevor das medial aufgeladen war, sind die in das eine Flüchtlingsheim reingegangen und haben da so eine Kinderstunde gestartet mit Spielen, Geschichte erzählen. Mhm. Ich glaube, die haben sogar biblische Geschichten erzählt und so. Das war auch christlich. Ja, nee, war es, genau. Und dann kamen langsam die ersten Flüchtlinge mit der größeren Bewegung rein nach Europa an. Und da waren die schon bereit. Weil die hatten, irgendwann passte das in dem Flüchtlingsheim nicht mehr, dann haben die es in die Gemeinderäume verlagert. Als sie es in die Gemeinderäume verlagert haben, haben sie dann aber parallel auch noch so ein Kaffeetrinken mit den Müttern von den Kindern angeboten. Das heißt, da haben sich Beziehungen zu den Müttern auch ergeben. Und dann gab es dann halt so parallel ein offenes Café und das Angebot für Kinder. Und dann hat sich dieses Café letztendlich verselbstständigt mit den Erwachsenen. Und es war quasi wie vorbereitet, als die Masse der Menschen dann kam. Und heute ist es ja, was haben wir gesagt, 6 Jahre später? 7 Jahre? Fast 6 Jahre später.
Nee, 5, 6,
ja. 6. Wenn das 14 war, 14 oder 15, und jetzt haben wir 20
oder 21. Nee, 15. Ja.
Genau, auf 15, ja. Und jetzt ist das eine Gemeinde, wo iranische Familien, ich glaube teilweise auch afghanische Familien, ganz normal zum Gemeindebild dazuhören. Das ist jetzt keine Gemeinde mit einer Flüchtlingsarbeit mehr, das ist halt eine deutsch-persisch geprägte Gemeinschaft. Das ist nicht mehr so dieses Projektding, sondern das ist normal, hat sich mittlerweile einfach in das Gemeindeleben etabliert.
Voll cool.
Ganz viele ganz normale Freundschaften, es gibt jetzt auch noch Sprachcafés, glaube ich, und persisches Bibellesen und Taufkurse und so, das reißt ja nicht ab, aber weg von einer, wir machen jetzt Flüchtlingsarbeit hinzu, wir sind eine Gemeinde, in die eben auch viele Iraner kommen, das ist total schön.
Ja.
Ja, genau, und stimmt, ja, einer der Ursprünge davon liegt auf dieser SF.
Ja.
Sehr krass, oder?
Ja, das, genau, das finde ich, das sind halt so Geschichten, die auch irgendwie mit SF-Geschichte vielleicht auch geschrieben haben, auch wenn für viele das gar nicht so offensichtlich wahrscheinlich gewesen sein wird, weil es ja eben dann halt auch im Jahr danach ein Stück weit gespielt hat. Wobei im Jahr drauf bei der Freizeit kam aus Rheine dann auch einer von denen, glaube ich, sogar mit. Mhm. War einer von denen dabei. Ich weiß, dass ich damals...
Du bist dann auch noch bei dessen Taufe in Rheine gewesen. Wenig später.
Jo,
ja.
Stimmt.
Aber ich war nicht bei der Taufe. Ich habe nur... Ja, ich weiß es halt noch.
Ja.
Das war in der Zeit... Hast du schon mit meiner Schwester zusammen gewohnt? Ihr wart eine WG dann? Oder war das noch davor?
Ja, ja, wir haben
genau, oder war das noch in deiner Nomadenzeit?
Wir haben in WG gewohnt.
Wo du?
Aber... Ich glaube, das war meine Nomadenzeit. Ich, mit deiner Schwester bin ich erst 2017. Achso, doch, ich glaube, ja, ich glaube, das war in der Zeit. Aber mit der bin ich irgendwann 2017 zusammengezogen in einer WG.
Ja, und davor hast du zweimal im Jahr deinen Wohnsitz geändert.
Ja, häufiger.
Lustige Zeit.
Es gab 2 Jahre, in denen habe ich es 5-mal gemacht.
Wirklich?
Ja, und das sind diese Jahre, um dieses Jahr herum. Also 2014. Und 2015 habe ich jeweils 4 oder 5 Mal meinen Wohnsitz geändert. Ja. War eine crazy Zeit. Ja, hat nichts mit der SF zu tun.
Kannst du rausschneiden, wenn du möchtest.
Ja, meine Erinnerungen kommen langsam zu einem Ende an diese Freizeit. Ich weiß nicht, was du noch für Erinnerungen hast an die jetzt hier nicht fehlen dürfen.
Nö, jetzt, also keine spezifischen. Man könnte jetzt generell noch ewig über SF reden, ganz klar. Aber.
Ja.
Nee, zu Primetime
spielen wir
jetzt nicht.
Ja, dann. Dann lass uns doch generell über SF sprechen. Was macht für dich die SF besonders?
Ja, stimmt, das hast du mir noch gar nicht gefragt, ne? Also, was für mich damals die SF besonders gemacht hat, ist, ich habe ja gesagt, als Teenie war ich eher schüchtern. So. Hab mich in der Schule auch eher zurückgezogen. Das war nicht so das lebensfreundlichste Umfeld. Und das drehte sich so um die Zeit, wo ich 16, 17 war. Aber das ist ja auch einfach, ne? Pubertät geht dann dem Ende zu und irgendwo. Habe ich auf der SF das erste Mal Christen in meinem Alter kennengelernt. Weil ich hatte keine Freunde, die Christen waren. Das ist für ganz viele Leute, die ich heute kenne, irgendwie nicht vorstellbar, weil alle irgendwie aus großen Jugenden, ECs, CVJMs kommen oder was auch immer. Bei uns gab es das kaum. Also es gab welche in der Gemeinde, aber die waren dann auch mindestens 2, 3 oder Jahre oder mehr älter als ich. Dann gab es da noch meinen besten Freund, den Daniel, und dann die nächste war meine kleine Schwester. Kleine Schwester ist ja kleine Schwester. Und dieser SF-Spirit, der hat mich total gecatcht. Das war mein Cousin, ne, der mich da mit hingenommen hat. Der hat mich dann wiederum auch direkt in seine SF-Clique, die ja eben auch das eine Mal im Jahr dann so hatte, mit reingenommen. Und das erste Mal habe ich... Also, coole Christen war für mich was Fremdes. Also Leute, die Dreadlocks haben oder die normale Musik hören oder... Keine Ahnung, was auch, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich habe Christsein immer irgendwie für wichtig gehalten, aber auch ein bisschen uncool. Und damals hat mich das angesprochen, heute ist es mir egal, aber damals hat mich das angesprochen, dass es, ich würde heute sagen, authentische Leute waren. Damals habe ich gesagt, coole Leute. Was ich aber meinte, waren authentische Leute. Sowohl Teamer als auch Teilnehmer, die nicht nur sich irgendwie zwischenmenschlich verstanden haben, sondern auch noch den gleichen Glauben hatten. Und das war sowas von außerhalb meiner Welt. Das ist für Leute aus einer christlichen Jugend garantiert nicht nachvollziehbar. Für mich war das wie in ein Paralleluniversum einzutreten, wo Menschen, also wo ich mich mit Menschen verstehe, Freundschaften aufbauen kann und die sind sogar, die glauben genauso an das Gleiche wie ich. So, das war das, was für mich so ein bisschen so diese SF-Mystik ausgemacht hat. Es war mehr eine Atmosphäre. Das habe ich auch mit Horst Friede ewig lang verbunden. Das Gefühl, auch Gottes Nähe zu erleben, also zu spüren, nicht nur zu denken, nicht nur zu wissen. So, ich habe auch keine Ahnung. Man macht ja so seine Erlebnisse mit Gott, aber das war irgendwie was Besonderes, weil Gott auch Gemeinschaft liebt. Der stellt sich zur Gemeinschaft von Menschen und Ja, sowas kannst du ja nicht machen, aber auf der SF ist es irgendwie immer so gewesen, ne? Das war so eine Sache. Und was übrigens jedes Jahr Silvester dann passiert ist, während wir den Spaziergang zum Mäuseturm gemacht haben, ich habe immer Anrufe bekommen auf mein Handy und bin da nicht angegangen. Und auf der Mailbox haben dann meine besoffenen Freunde halt mir Nachrichten hinterlassen. Die wussten nämlich, dass ich auf einer christlichen Freizeit bin. Das heißt, die haben dann rotzevoll Kumbaya, my Lord oder sowas ins Handy reingebrüllt. Das war noch vor Smartphones teilweise. Oder irgendwelche versauten Sachen da reingepöbelt. Und ich weiß noch, dass ich vollkommen zufrieden war und dachte, es ist so gut, dass ich hier bin. Es ist so schön, hier zu sein. Und ich habe total gerne Party gemacht. Ich war auch total gerne mit denen unterwegs. Das sind bis heute gute Freunde von mir. Aber dieser Augenblick, das zu hören, zu sagen, oh ja, richtig, ihr seid jetzt dabei, eine relativ hohle, leere Party zu feiern. Und ich habe gerade beim Übergang ins neue Jahr Gott erlebt. Und schwebe noch so ein bisschen geistlich high auf dieser Wolke. Weil das waren halt besondere Momente, ne? Und ja, keine Ahnung. Das war so auf dem Maße, das ich damals zulassen konnte, so mit das Emotionalste, glaube ich, was ich so über das Jahr erlebt habe. Und auch mit das Tiefste. Und irgendwer anders hat das auch gesagt. Hat der Felix das im Podcast gesagt? Die Freundschaften, die sich da ergeben haben, sind Freundschaften, die ich mittlerweile, also die bis heute gehen. Also von 2007 bis jetzt 13 Jahre lang. Teilweise beste Freunde, teilweise gegenseitig Trauzeugen gewesen oder sowas. Ich meine, selbst unsere Freundschaft kommt daher, ne? Genau, von daher ist das, ja. Also für mich umgibt SF in meinen Gedanken so eine heilig geheimnisvolle Atmosphäre. Es ist wahrscheinlich einfach nur eine Freizeit gewesen. Aber eine Freizeit mit besonderen Leuten. Und ich konnte auch nach jeder Freizeit sagen, da hat Gott gewirkt. Immer auch mit konkreten Geschichten. Und dann redet man mal mehr, mal weniger über sowas. Ja, manche Dinge, die du erlebst, sind irgendwie zu heilig, als dass du sie mit anderen teilen kannst. Andere Sachen sind so krass, dass du sie auf jeden Fall weitererzählen willst. Auf jeden Fall war das so ein Schweben für die Zeit immer.
Wenn es nur in Anführungszeichen eine Freizeit gewesen wäre, dann würden wir auch jetzt nicht hier 6, 7 Jahre später sitzen und einen Podcast dazu
Ja,
aufnehmen.
ich habe das ja, ich habe alle anderen Podcasts gehört und immer wenn ich.
Alle bis
Alles ist
jetzt.
jetzt
Du
klar.
hast noch nicht die künftigen
Ah,
Folgen.
vielleicht hat der Herr mich ja in die Zukunft sehen lassen. Nein, hat er nicht. ja, und ruft immer diese Erinnerung wach, ne? Aber es sind Leute. Also wir haben uns schon. Da war immer ganz viel Liebe zum Detail drin, ganz viel Mühe. Aber letztendlich, was hängen bleibt, sind die Leute.
Ja.
Genau.
Ja. Das heißt, wenn du alle gehört hast, dann hast du auch die gehört, wo du gar nicht dabei warst. Das Jahr 2011 auf 12 Absolution. Hast du das nicht verpasst
Das habe
oder?
ich, glaube ich, verpasst, ja. Und wer hat davon erzählt? Marina und Christoph oder?
Genau, das war die Folge mit den beiden.
Ja, genau. Und als ich da dazwischen gequatscht habe, von meinem Sofa aus, da habt ihr immer dann aus Versehen über andere SFs geredet, an die ich mich erinnern konnte.
Ja,
Also
so.
wenn ich mich erinnern konnte, dann konnte es die ja nicht sein. Ich glaube, ihr habt das dann auch selber gemerkt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ja, klar, habe ich auch gehört. Und
Ja,
Fossi Bäumer
sehr
genauso
gut.
krass. Hätte ich auch zu erzählen können, weil das auch eine besondere. Die waren irgendwie alle besonders.
Ja.
Aber gut, lassen wir das.
Aber das Gute ist, also ich meine, wir reden jetzt schon knapp eine Stunde und genau, ich hätte noch weitere Fragen an dich, aber die kann ich dir auch wann anders noch stellen, denn ich quatsche so gerne mit dir über die SF, dass ich dich gleich zweimal eingeladen habe. In 2 Wochen kommt die nächste Folge online, wo ich wieder mit Sebastian reden werde, weil auch da waren wir beide als Mitarbeiter dabei und ich hoffe, dass keiner von euch jetzt gerade als Zuhörer denkt, puh, also von den beiden So ein Podcast mit zwei Dudes, davon gibt es genug auf dem Markt. Genau. Ich hoffe, dass ihr auch da Spaß haben werdet, damit wieder einzuschalten. Weil ansonsten würde ich nämlich jetzt sagen, die anderen Fragen, die ich sonst jedem auch immer mal stelle, die hebe ich mir für diese Folge dann auf.
Cool.
Okay, vielen Dank, Sebastian, yes, dass du dabei warst.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, mach's gut. Begleitend zu diesem Podcast gibt es einen Instagram-Account, der heißt @sf1jahrzehnt. Schau doch einfach mal dort vorbei, falls du noch mehr Stories und Hintergründe erfahren willst, die vielleicht andere Teilnehmer auch erlebt haben, oder schreib deine eigenen Erinnerungen in die Kommentare.